Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von My Venture, die neue Freiheit auf vier Rädern.
Hockey O'Clock.
Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen!
Folge 4 des großen Thomas Koch Spezial bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner widmet sich deiner produktivsten Zeit im Eishockey. Es folgte auf das Schwedenabenteuer der Wechsel zu Red Bull Salzburg. Alles zum Schwedenabenteuer natürlich in der letzten Folge nachzuhören. Die erste Folge vom Thomas Koch Spezial widmet sich deiner zweiten Ära beim KAC, die erste den Anfängen, jetzt eben Red Bull Salzburg. Du kommst aus Luleå nach Hause, verbringst den Sommer in der Annahme, dass du zurückkehren würdest. Es geht dann doch zu Red Bull Salzburg. Dein erster Tag als Angestellter, in Anführungszeichen, als Eishockey-Profi bei den Red Bulls. Wie lief der ab?
Ich kann mich noch erinnern, ich bin von Klagenfurt mit dem Auto angereist, bin sehr herzlich aufgenommen worden. Der Herr Dimter hat mich empfangen, Trainer, Spieler waren in der Kabine. Und so bin ich zur Mannschaft dazugestoßen und dann ist es eigentlich bald losgegangen mit Eistrainings und ja, der tägliche Ablauf, wie es in der Vorbereitung eigentlich losgeht und dadurch viele Österreicher in der Mannschaft waren, die ich vom Nationalteam schon gekannt habe, habe ich eigentlich von Anfang an wohl gefühlt.
Die Liga ist oder hat in den Jahren, wie du sie gekannt hast, dann natürlich auch das Gesicht deutlich verändert. Es war das Jahr der internationalen Öffnung mit Jesenice, die VEU war nicht mehr mit dabei, also schon vieles anders, wie als das letzte Mal, wie du auf österreichischem Eis gespielt hast. Wie sehr hast du mitverfolgt, was sich im heimischen Hockey tut?
Ich habe genau gewusst, wie es zu Hause abläuft, weil du natürlich übers Internet immer up-to-date bist und schaust, wie sich Clubs tun und schlagen, vor allem den KAC immer viel verfolgt. Und dann mit Salzburg ist eben eine neue Mannschaft in die Liga gekommen, zu der Zeit, wo ich in Schweden war. Und war eigentlich immer interessant, weil ich Red Bull einfach verfolgt habe und einfach schauen wollte, wie die tun. Und ja, bevor ich nach Salzburg gekommen bin, sind sie ja bis ins Finale gekommen und dann an Villach gescheitert.
Red Bull Salzburg war unter der Ägide Red Bull ein relativ junger Club, eben schon die Finalteilnahme, aber 06, 07 wurde natürlich, muss man fast sagen, spielerisch mit der Brechstange versucht, den Titel zu holen. Ich glaube, es gibt wenige Truppen, die jetzt aus Journalistensicht so viel spielerische, auch österreichische Qualität hatten. Als du dir mal so das Kaderblatt angesehen hast in der Saison 06, 07, was ist dir durch den Kopf gegangen?
Das ist eigentlich ein toller Mix aus erfahrenen österreichischen Spielern ist, jungen, hungrigen und auch wirklich Top-Ausländer in den Reihen sind, mit einem sehr guten Tormann und einem guten Backup. Ja, da blickt man dann sehr zuversichtlich in die Saison.
Der Trainer war Hardy Nilsson, ein Schwede. Du kamst aus Schweden. Inwieweit war das für dich vielleicht auch opportun, gleich wieder einen Schweden auf der Kommandobrücke zu haben?
Ja, eigentlich ganz witzig, weil ich ja nach Hause gekommen bin nach Österreich von Schweden und einen schwedischen Trainer, der auch einen schwedischen Co-Trainer gehabt hat, war es eigentlich, ja, eigentlich cool. Hab ein paar Wörter Schwedisch mit ihm gewechselt und da war das Eis schon gebrochen am ersten Tag. Und mit dem Hardy haben wir uns immer gut verstanden und das ist auch heute noch so.
Für dich war die Saison die produktivste in deiner gesamten Zeit in Österreich. 30 Tore, allein im Grunddurchgang insgesamt 14 Powerplay-Tore, was immer noch deine Karrierebestmarke ist. Warum ist es da in diesem Jahr dir so gelaufen?
Ja, also ich war natürlich 2 Jahre in Schweden, wo das Tempo extrem hoch war. Und da habe ich wirklich eine sehr, sehr gute Ausbildung gehabt und ja, Ausbildungsjahre genossen. Und dann bin ich eben nach Österreich gekommen, wo vielleicht das Tempo und die Qualität nicht so hoch ist. Was noch dazu kommt, wir haben eine super Linie gehabt mit dem Dieter Kalt und mit Matthias Stratnik. Die Linie hat einfach alles gehabt, was es braucht, um produktiv zu sein und Tore zu machen. Und rundum und um die ganze Mannschaft hat einfach funktioniert. Der Trainer genau gewusst, wie er Spiel angreifen muss. Und wir waren einfach die erste Linie, die am meisten Eiszeit gekriegt hat, immer forciert worden ist. Und dann kommt eben sowas zustande, wenn es auch funktioniert.
Trotzdem, 14 Powerplay-Tore erklären sich ja nicht ganz von selber. Was war in dieser Saison das Geheimrezept im Spiel 5 gegen 4?
Wir waren einfach die 5 Spieler, die am Eis waren, einfach Spezialisten. Der Matthias Stratnik mit seiner Kraft und mit seiner Power hat Träume vor dem Tor gemacht und den Daumen Sicht verstellt. Wie Konderer, der Karl Dieter, auch Waffen im Slot, im Powerplay, mit seinem Schuss, mit seiner Schleue, mit seinen smarten Plays. Ich auf der Halfwall habe einige Öffnungen gesehen und die auch genützt und ja, auch gute Schüsse abgegeben von draußen. Und auf der blauen Linie an Martin Ulrich, der ein sehr überragender Verteidiger war und in den Special Teams viel Erfahrung mitgebracht hat und einen Rechtsschützen, das was mir sehr viel geholfen hat, der einen guten Schuss hat, einen platzierten Schuss, der André Lakos. Und da waren wir einfach tödlich und das hat alles miteinander gut harmoniert.
Musste Hardy Nielsen da überhaupt noch was coachen oder hätte da auch ein Martin Pfanner stehen können und sagen können, spielt einfach mal euer Powerplay?
Ja, also angefangen hat so, dass der Hardy gesagt hat, ihr 5 macht das Powerplay, wenn es funktioniert, ist es okay, wenn nicht, dann greife ich ein. Und so haben wir das natürlich gehandhabt. Die ersten paar Spiele sind super gelaufen, Powerplay hat funktioniert und plötzlich kommt da ein Wochenende, wo wir überhaupt nichts zusammengebracht haben, viel zu kompliziert und verspielt und plötzlich am nächsten Tag setzen wir uns wieder zusammen und wollen uns zusammenreden. Auf einmal kommt der Hardy rein mit seinem Kaffee in der Hand und sagt, so, her mit der Tafel, ich sage jetzt, wie es geht. Wir schauen alle groß, der sagt, Tate, du fährst da, Dieter, du stößt dich da frei, Dago, du machst nur das und das, Lakos, jedes Mal, wenn du einen Puck kriegst, gibt es einen Schuss aufs Tor, wenn die Linie da ist, und Martin Ulrich, du bewegst dich noch mehr, attackierst das Tor auf dem langen Pfosten und das macht ihr jedes Powerplay, genauso wie ich das sage. Und nimmt die Tafel uns weg und geht raus. Ja, natürlich wortlos dort gesessen, jeder die Stirn grunzelt. Ja, dann machen wir halt so, wie der Hardy sagt. Nächstes Spiel gegen Wien. 3-0 Führung, bald einmal da gewesen, 3 Powerplay-Tore. Und dann sitzen wir auf der Bank, weiß ich noch, mit dem Dieter und mit dem Tratte und sagen, der Hardy Nielsen, der alte Fuchs, der weiß ganz genau, wie man Powerplay spielt und hat uns wieder mal gezeigt und uns wieder mal auf den richtigen Weg gebracht.
Gibt es in dieser Saison, in der Salzburg natürlich dominiert hat, unfassbar hohen Offensiv-Output hatte, trotzdem Spiele, die für dich herausstechen jetzt im Grunddurchgang?
Nein, eigentlich nicht. Ich weiß, wir haben sehr viel zu Hause gewonnen. Bis auf ein Spiel haben wir vielleicht den Oberdämm verloren. Aber heimstark waren wir extrem. Und ich glaube, die größten Schwierigkeiten haben wir auswärts in Jesenice gehabt, warum auch immer. Das war einfach unerklärlich, weil ja, da waren die Kabinenansprachen immer sehr laut danach. Mit einer Niederlage von Jesenice heimfahren. Da sind wir immer schon runtergefahren mit einem unguten Gefühl. Und da hat uns einfach, der Boden hat uns einfach nicht gefallen. Das weiß ich. Da haben wir uns sehr, sehr schwer getan.
2006, 2007 ging es dann in den Playoffs direkt mit dem Halbfinale los. Das hat für Salzburg am Papier relativ leicht ausgesehen. Es war ein Clean Sweep gegen die Vienna Capitals. Und es ging dann im Finale und damals waren die Pole im österreichischen Eishockey beziehungsweise die Kampfgewichte noch ein bisschen anders verteilt gegen Villach. Im Jahr zuvor ist Salzburg daran gescheitert. Da war sicher noch auch die eine oder andere Figur aus dieser Serie noch mit im Kader. Wie ist man in diese Serie gegangen? Wie hat man versucht, Villach zu biegen und den ersten Titel der Red Bull-Ära zu holen?
Ja, es war natürlich eine riesen Anspannung, weil einige Spieler noch in der Mannschaft waren, die im Vorjahr im Finale gescheitert sind an Villach. Und die haben natürlich genau gewusst, was Villach für Qualität in ihren Reihen hat. In diesem Finale aber haben wir ein tolles Jahr, eine tolle Saison gespielt und mit einem gewissen Selbstvertrauen ins Finale gekommen. das uns fast einen extra Boost gegeben hat. Wir waren einfach mit so einer breiten Brust da und ja, von hinten angefangen, eine reine Divis im Tor, als ein Weltklasse-Torhüter, noch einen Goran Besina als Verstärkung für die Playoff bekommen, einen Abwehrchef finden, der uns noch einmal Stabilität und Offensivakzente gebracht hat. Und vorne die Sturmreihen mit einem Frank Benham, der aus nichts ein Tor mehr machen hat können, einen Juha Lind, einen Marco Beval, da waren schon Namen, die Erfahrung gehabt haben und gewusst haben, was es braucht, um zu gewinnen. Und dann noch auf der Bank an Halle Nielsen, der auch ein richtiger Fuchs ist, der uns noch die ein oder andere Feinheit einbringen kann in so einem Finale. Also wir haben gewusst, Erfahrung haben wir genug, wir müssen es nur noch aufs Eis bringen und dann haben wir eine gute Chance, dass wir ein Finale gewinnen können.
Diese Finalserie ist eine der berühmter, berüchtigteren Finalserien in der Geschichte des österreichischen Eishockeys. Ich habe einen deiner Weggefährten gebeten, eine kleine Einschätzung dazu abzuliefern und der liebe Reinhard Tivis hat das getan.
Um zur Finalserie zu kommen, 2006-07, die meiner Meinung nach einer der schmutzigsten im österreichischen Eishockey war, die es je gegeben hat. Da würde ich gleich gern mit einem Vorurteil aufräumen, beziehungsweise mit einem Ruf, den der Domi Koch leider Gottes von den gegnerischen Fans, will ich betonen, und den gegnerischen Spielern oft aufgebrummt bekommt. Und zwar, dass er wehleidig ist oder der Schwalbenkönig ist. Was meiner Meinung nach gar nicht stimmt, weil es gibt keinen Spieler in der Liga, der so abgeklopft wird oder an dem so hart, gegen den so hart gespielt wird wie in Domi Koch, weil sie ihm natürlich die Freiheiten nehmen wollen und ihn einschüchtern wollen. Was aber nur sehr, sehr, sehr bedingt funktioniert, weil man, wie ja alle mitgekriegt haben in den letzten 20 Jahren, ist er der dominante Spieler in der österreichischen Eishockey-Liga gewesen. Und zwar war das bei einem Auswärtsspiel in Villach, ich weiß jetzt nicht, ob es das zweite oder das vierte Spiel war, das kann ich mir jetzt nicht erinnern, aber zuvor ist eben der Gregor Arthursen ist gegen die Bande gecheckt worden, hat sie leider sein Gesicht gebrochen, ist mit der Trage rausgeführt worden und ins Krankenhaus eingeliefert worden und kurz darauf war das, glaube ich, ist der Domi Koch zum Bulli gefahren und der gegnerische Mittelstürmer hat ihm angedroht, I break your face, und das hat er leider auch wahrgemacht. Seine Lippe war komplett offen, hat nicht genäht werden müssen. Sie war ein paar Zentimeter angeschwollen, was nach außen sehr gut sichtbar war und was nicht gesund ausgeschaut hat. Aber er hat nicht gejammert, hat ganz normal fertig gespielt, hat sich nicht beschwert, hat so gespielt, wie wenn nichts passiert war und war auch natürlich hauptverantwortlich mit Spielern wie in Matthias Tratnik oder in Dieter Kalt, dass wir damals die erste Meisterschaft für Salzburg eingefahren haben.
Warum war diese Serie so schmutzig? Warum sagt jemand wie Reinhard Tivis, der wirklich viel gesehen hat, das ist die wahrscheinlich schmutzigste Serie, die es im österreichischen Eishockey gab?
Ich glaube einfach, damals war noch dieser Wechsel von diesen Hooking und Halten und Blocken und jeder Spieler hat 100 Kilo und muss Bankel drücken können. Da war einfach mehr Fouls auch dabei. Und da in diesen Jahren war genau dieser Umschwung, wo dieser Wechsel gekommen ist von diesen harten, überharten Aktionen am Eis ins schnellere, technisch versiertere, bessere Eishockey und auch für die Zuschauer schöner zum Anschauen. Und in dieser Finalserie ist es wirklich sehr hart zur Sache gegangen, weil du damals einfach noch gewisse Zeichen hast setzen können mit solchen Aktionen. Und da war einfach der Strafsenat noch nicht so professionell aufgestellt wie heute.
Jetzt ist dieses eine Spiel, das Reinhard Tivis anspricht. Weißt du, welches es ist? Weil er konnte nicht mehr ganz zuordnen, war es jetzt Finale 2 oder Finale 4?
Ich kann mich noch an die Situation erinnern, aber was für ein Spiel es war, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, es war in Villach.
Die Situation, wenn du dir jetzt vor Augen rufst, die sie nicht vor Augen haben, was ist da genau passiert?
Ich glaube, wir haben eine 5 gegen 3 Überzahl bekommen in Villach. Riesenwirbel in der Halle und ja, wie es halt so oft ist, man braucht ein bisschen länger, bis man sich aufstellt beim Bulli und der Spieler gegenüber sagt man halt, ja, I break your face. Diese Drohungen habe ich in der Karriere schon einige Male gehört, also nicht schöne Sachen, aber ich habe mir gedacht, der will mir einfach nur Angst machen, dass ich das Bulli verliere und mich einschüchtern, das ballt er mir ab, als wenn ich es nicht gehört habe. Ich habe natürlich so getan, als wäre ich nichts her und habe mir nichts anmerken lassen Und wie der Schiedsrichter die Scheiben reinhaut, ist einfach schwarz geworden und ich habe einen Schmerz im Gesicht verspürt und habe sozusagen den Schläger vom anderen gefressen. Und ja, habe einen Cut gehabt und eine fette Lippen. Aber in den Jahren zuvor habe ich auch dazugelernt. Und es waren auch viele alte Spieler, die gesagt haben, du musst mit Schmerzen umgehen, das gehört dazu. Und das sind eben einfach die richtigen Winner-Typen, die nicht immer 100% spielen und auch über die Schmerzgrenze hinausgehen können, um der Mannschaft zu helfen. Und somit war für mich das aufgelegt, dass ich einfach schnell gehe in die Kabine, der Arzt mich wieder zusammenfliegt und sobald die Nähte wieder drin sind, ich rausgehe aufs Eis und weiterspiele, als wenn nichts gewesen war.
Spieler war damals Dan Gauthier, wenn ihr das richtig im Kopf habt, gab es da dann in irgendeiner Form, vielleicht auch Wochen, Monate, Jahre später, eine Aussprache oder gibt's da immer noch etwas, das zu besprechen wäre, wenn man sie wieder sieht?
Absolut gar nichts. Er war ein ausgezeichneter Spieler, ein super Spieler. Er hat die Mannschaft dort getragen und ja, die Emotionen kochen einfach hoch. Vielleicht war Frust dabei, weil sie einen Unterzahl gehabt haben. Aber das ist vorbei. Die Sachen passieren vielleicht in der Art und Weise, gehört es nicht dazu. Aber über das wird einfach nicht mehr gesprochen und das ist vorbei. Wir haben die Serie gewonnen, wir sind Meister geworden und somit war das für mich erledigt.
Rainer Diewes hat auch ganz eingangs seines Statements angesprochen, dass er mit dem Vorurteil aufräumen möchte, dass du zu weich oder nicht hart genug bist, weil du als einer der Difference Maker immer abgeklopft wirst. Wie fühlt sich das an, zu wissen, du hast eigentlich hier Bullseye on your back und du wirst immer Fokuspunkt sein, du wirst immer derjenige sein, der auf den draufgehaut wird?
Ja, ich bin einfach ein Spieler, der viel die Scheibe hat und viel produzieren versucht, sagen wir mal. Und in den ersten Jahren, als ich in die Kampfmannschaft gekommen bin, ja, da war ich einfach noch gebrechlicher. Mit 16, 17, 18 bist du körperlich noch nicht so ausgebildet und unter Anführungszeichen auch absolut wehleidiger. Und ja, natürlich bin ich dann auch teilweise vor Schmerzen liegen geblieben und das ist mir natürlich angerechnet worden. Aber wenn ein Foul gepfiffen wird, dann war es ja auch zu Recht. Und im Laufe der Karriere einfach willst du das ja besser machen. Sozusagen die abklopfen lassen, ohne hinzufallen und trotzdem noch den richtigen Play machen oder einen Pass, den tödlichen zu spielen. Und das habe ich dann in den weiteren Jahren einfach besser umgesetzt als wie in den Anfangsjahren. Und deswegen kommt eben so ein bisschen ein Ruf zusammen. Aber den habe ich dann eigentlich abgelegt, wo ich älter und stabiler geworden bin und ein bisschen eine dickere Haut gehabt habe.
Du hast den Meisterpokal bis dato schon dreimal heben dürfen im Dress des KAC. Wie hat es sich angefühlt, auf einmal in einem, in Anführungszeichen, fremden Dress den Pokal zu stemmen?
Ja, extrem toll. Es war ein Ziel von mir, einmal mit einer anderen Mannschaft den Meistertitel zu gewinnen. Nachdem ich ihn schon dreimal geholt habe im KAC, habe ich gedacht, für Salzburg den ersten Meister in der Geschichte zu erreichen, ist sicher eine tolle Geschichte und eine tolle Erinnerung. Und Gott sei Dank hat das funktioniert und da geklappt und war riesenstolz in dem Moment.
Gibt es eine Phase, ein Moment in diesem Jahr 2006, 2007, in dieser Saison, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, im Moment kann ich keine besondere Phase rausstreichen, aber es war sicher die eine oder andere coole Partie dabei, wo wir als Mannschaft noch einmal richtig gut gezogen haben und einen Sieg an Land gezogen haben, aber eins war es ja nicht besonders. Vielleicht hast du irgendwas im Kopf?
Es war eventuell mit dem Versuch einer Steilvorlage. Es gab in der sehr produktiven Ära Red Bull Salzburg für dich deine produktivsten 4 Spiele. Du hast vom 14. Januar 2007 bis zum 23. Januar, also de facto nur 8 Tage, eine der produktivsten Serien oder zu 9 Tage sind es deiner Karriere gehabt. Weißt du noch, was da passiert ist?
Nein, überhaupt nicht. Das ist schon
Dir sind in 4 Spielen und 9 Tagen 13 Punkte geglückt. 5 Tore, 8 Assists und das gab's vorher noch nie und danach nie wieder. geht das an einem tatsächlich vorbei oder hält man mal kurz inne und denkt sich, eigentlich weiß ich zwar nicht, wie viel es wirklich ist, aber eigentlich läuft es gerade richtig gut.
Ach, also heute weiß ich das nicht mehr. Damals habe ich sicher gewusst, im Moment klappt es richtig gut und ich bin hot. Sag mal so in der Fachsprache, wenn du auch das Selbstvertrauen hast schon, wenn du die Chance kriegst, dann zögerst du keinen Moment mehr und weißt, wohin du den Puck schießt und der geht rein. Wenn du hot bist, dann ist das einfach so. Und in diesen Tagen habe ich das Gefühl sicher öfters gehabt. Aber ja, natürlich fühlt man sich da dementsprechend. Aber dass ich das jetzt weiß, wie viele Tore und wie viele Punkte in den Tagen gemacht habe, speziell in der Zeit, das weiß ich heute nicht mehr.
Thomas Koch kehrt 2006, 2007 nach Österreich zurück. Thomas Koch stemmt die Trophäe des Erste Bank Eishockey-Liga-Meisters in den Salzburger Nachthimmel. Und dann folgt die Ära Pierre Paget. Das nach einer kurzen Pause.
Hockey O'Clock bedankt sich bei Hockey Data für die Unterstützung. Hockey Data, better stats, better sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimediale Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Du organisierst eine Liga oder ein Turnier für Eishockey, Inline-Hockey, American Football oder E-Sports? Dann triffst du mit den Softwarepaketen von Hockey Data die richtige Wahl. Hockey Data, plug in your game. Effektive Tools garantieren die einfache Verwaltung von Modus, Spielplan und Ergebnissen sowie den Kaderimport in Minutenschnelle. Halte deine Fan-Community und die Medienwelt mit dem Hockey Data Website-Plugin und den vielfältigen Statistik-Widgets stets top informiert. Besuche Hockey Data auf www.hockeydata.net, facebook.com/hockeydata oder auf Instagram @hockeydata und erhalte mit dem Kennwort Hockey O'Clock 5% Rabatt auf dein Turnierpaket. Hockey Data, better stats, better sports.
Hardy Nilsson verlässt Red Bull Salzburg als Meistertrainer. Ab wann standen die Zeichen auf Abschied?
Ich glaube, das war bald einmal nach dem Gewinn der Meisterschaft. Da hat es geheißen bei Salzburg, wir wollen auch junge Spieler ausbilden und jungen Spielern die Chance geben, einen Platz in der Kampfmannschaft zu erreichen. Und der Hardy war einfach ein Championship-Winning-Coach. Er hat einfach Mannschaften zusammengestellt, die die Meisterschaft gewinnen. Und da ist natürlich ein bisschen die Jugendarbeit hinten geblieben. Und da hat man einen Mann gesucht, der aus eben, ja, sich viel traut, sich weit rauslehnt und jungen Spielern die Chance gibt und vor allem viel Eiszeit, um sich zu beweisen. Und dann hat man den Herrn Paget nach Salzburg geholt.
Bevor wir zu Pierre Paget kommen, die Liga hat sich erneut selbst einen kleinen Facelift verordnet. Es gab zwei weitere Neuzugänge in diesem Jahr. Es kamen Olympia Ljubljana und Fehervar Ava 19 in die Liga hinzu. Wie hast du diese Internationalisierung, diese fortschreitende der Liga miterlebt und gesehen?
Ich habe es positiv aufgenommen. Ljubljana hat immer gute Mannschaften gebracht und hat immer gutes Eishockey gespielt. Und Fehervar war eben der Club, wo ich mein erstes Meisterschaftstor geschossen habe in KAC, als ich 16 Jahre alt war. Habe ich eine gute Erinnerung gehabt, deswegen habe ich das alles positiv aufgenommen und war froh, dass zwei weitere Clubs in die Liga gekommen sind.
Es gab vor der beginnenden Spielzeit, auch vor dem Wirken von Pierre Paget, eine große Kontroverse. Es gab ja auch schon während der vergangenen Saison viel Kritik an Red Bull Salzburg, an der immensen Spielstärke, an dem Talent, das eine Mannschaft vereinen konnte. Und auch als Reaktion darauf wurde von den Verantwortlichen der Liga ein Punktesystem, die Punkteregelung, sondern auch Jahre später ein Buch mit 7 Siegeln für viele Medienvertreter, das auch weiterhin nicht transparent gemacht wird, auch für alle Fans nachvollziehbar ist. Wie ist dir, euch in der Kabine, vielleicht dann auch bei Vorbereitungen, dieses Punktesystem näher gebracht worden?
Eigentlich kurz und bündig. Es hat geheißen, jede Mannschaft darf so und so viele Punkte haben. Jeder Spieler wird über ein System festgelegt und ist so und so viele Punkte wert. Und wenn du Spieler bist, bist du eigentlich nur Passagier. kannst nur schauen, dass du einen Vertrag bekommst bei dem Club oder bei einem Club und dass du spielen darfst. Das System und die Aufstellung und die Wertigkeit eines Spielers mit einem Punkt zu bewerten oder mehreren war einfach was Neues für uns alle und haben das einmal einfach anlaufen lassen.
Was war für dich die Lehre oder was waren für dich die Lehren aus der Punkteregelung, die ja immer noch oft Gegenstand von Diskussionen ist?
Ja, positiv sowie auch negativ. Es lässt gewisse Schlupflöcher damals noch mehr als heute offen, dass Vereine mit sehr vielen Ausländern auftreten können, aber auch gezwungenermaßen, weil es vielleicht ein bisschen zu wenig österreichische, sag ich mal, Feuerkraft gibt, die gleichwertig sind. Und so ist es eben auch für andere Clubs eine Chance, eine konkurrenzfähigere Mannschaft aufzustellen wie in den Vorjahren.
2007, 2008, Auftritt Pierre Paget, eine auch in der NHL schon immer wieder durchaus streitbare Figur. Dein erstes Treffen mit Pierre Paget?
Ich war in Klagenfurt, habe im Sommer noch in Klagenfurt trainiert und plötzlich kriege ich einen Anruf, eine bekannte Nummer, und der sagt auf den anderen Seiten: Ja, hi, ich bin's, der Pierre Paget. Bist du in Klagenfurt? Ja, ja, ich bin am Weg. Hast du Zeit? Willst du dich mit mir treffen? Ich will jeden Spieler kennenlernen. Ich habe das erste gedacht, das ist ein Schmäh, dass der von Salzburg nach Klagenfurt fährt und einfach auf einen Kaffee kommt. Aber der hat sich diese Arbeit angetan und ist nach Salzburg gekommen und ich habe mit ihm auf den Nachmittag getroffen in der Stadt in Klagenfurt. Und der hat mir natürlich sofort erzählt, was er alles vorhat mit der Mannschaft, was seine Pläne, dass das ganze Training intensiver wird und noch mehr machen wollen und was für ein ausgeklügeltes System wir haben werden, was ich noch nie gesehen habe und noch nicht kenne. Und ja, dass ich 300 Pucks am Tag schießen muss, um meinen Schuss zu verbessern und. Aber alles wird auf dich zukommen, wenn du nach Salzburg kommst. Es steht schon alles in den Startlöchern. Komm einfach ready raus und dann beginnt unsere gemeinsame Arbeit.
Inwieweit bereitest du dich vor Treffen oder nach dann verlautbarten Verpflichtungen auf neue Trainer vor? Hast du ein wenig Hausaufgaben gemacht gehabt in puncto Pierre Paget? Was hast du vorher schon über ihn gewusst, bevor es zu diesem ersten Treffen kam?
Also damals habe ich überhaupt gar nichts über ihn gewusst. Er war für mich ein komplett unbeschriebenes Blatt. Ich habe mir gedacht, der macht sich da den Weg nach Klagenfurt auf und trifft mich und will einen Kaffee mit mir trinken. Ja, für mich war das damals außergewöhnlich, weil die Trainer, die ich davor kennengelernt habe, die habe ich einfach immer in der Stadt getroffen oder kennengelernt, wo ich auch unterschrieben habe oder gespielt habe.
Er sagt dir in Klagenfurt, was er von dir will, was er von dir erwartet. Es kommt dann über kurz oder lang zum ersten Training. Wie hat sich das dann tatsächlich gestaltet?
Ja, es war für uns alle etwas Neues. Das kann, glaube ich, jeder Spieler sagen. Die Art und Weise, wie ein Training geführt wird, die Kommunikation, das Training an sich selber, das davor und das danach, das viele Radfahren, die Ausdauereinheiten. Es war fast das Off-Ice-Training, sprich in der Kraftkammer und am Rad, am Heimtrainer, gewichtiger als das ganze Eistraining. Die körperliche Fitness ist bei ihm im Vordergrund gestanden und das haben wir zusammen mit dem Dr. Bansal in Thalgau betrieben. Und die Eistrainings waren eigentlich gar nicht das Anstrengende, eher die Einheiten abseits des Eises.
Diese anstrengenden Einheiten abseits des Eises, klar, Pierre Paget misst dem Ganzen viel Wert zu. War das dann vielleicht auch der Grund, warum dann in manchen Spielen die letzte Feuerkraft auf einmal gefehlt hat? Kurioserweise Salzburg nämlich in keiner der beiden Runden ganz vorne mit dabei gewesen. Die Hauptrunde damals von Linz gewonnen. In der oberen Runde waren dann die Capitals die erfolgreichste Mannschaft. Ging natürlich trotzdem in die Playoffs, aber hatte das was miteinander zu tun?
Er hat immer von einem Plan gesprochen. Er hat immer gesagt, wir sind auf Plan, wir haben einen Plan, den wir verfolgen. Wir werden den Plan durchziehen, komme was wolle. Er hat da recht selbstbewusst geklungen. Und auch in Zeiten, wo es wirklich schwierig war, hat er immer auf diesen Plan verwiesen und hat gesagt, wir trainieren für die Playoff. Wir trainieren nicht jetzt, dass wir im September, im Jänner, im Februar spritzig sind und die Gegner in Grund und Boden fahren. Wir wollen dann am Ende der Karriere, wo teilweise Mannschaften ein bisschen abbauen oder ein bisschen Tribut zahlen, dass wir dann zu der Zeit on top sind. Und an das haben wir als Spieler geglaubt und das war sein Konzept, das er durchgezogen hat.
Jetzt kann man wahrscheinlich auch durchaus euphemistisch Pierre Paget als kauzig bezeichnen. Gab es einen Punkt, vielleicht wenn noch nicht in der Saison, sondern einer der nächsten, wo du dir gedacht hast, Pierre Paget ist ein spannender, spezieller Trainer?
Ja, diese Punkte hat es mehrfach gegeben in diesen 4 Jahren, wo ich ihn genießen habe dürfen. Es hat da zig Situationen gegeben, wo wir mit der gerunzelten Stirn drin gesessen sind und überlegt haben, was meint er jetzt, was ist da die Idee, was ist der Gedanke dahinter, funktioniert das? Aber er war so besessen von seiner Illusion und von seinen Vorhaben, dass es einfach schon überzeugend geklungen hat und wir das einfach dann mitgemacht haben, die ganze Mannschaft.
Das ist vielleicht auch der Zeitpunkt für meine Wenigkeit, eine kleine Pierre Paget-Geschichte zum Besten zu geben. Welcher Platz eignet sich besser dazu als das Thomas Koch? Spezial einfach nur, um vielleicht auch aus Sicht eines Medienschaffenden zu zeigen, wie Pierre Paget dann eben manchmal tickt. Er hatte aus welchen Gründen auch immer meine Telefonnummer. Und während der Playoffs der Saison 2012-2013, als Gratschner und Brückler das Torhüter-Duo in Salzburg war, hielt er meine Nummer aus unerfindlichen Gründen für die von Bernd Brückler. Und er hat mir wirklich jeden einzelnen Tag geschrieben, Bernd, look at starting tomorrow, Bussley is at 10. Und es war mal so unangenehm, weil eigentlich war es natürlich cool, immer schon zu wissen, hey cool, wir übertragen die Partie und das wird der Starting Goaltender sein. Und andererseits bin ich getraut, zurückzuschreiben. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich nicht mehr wusste, was machen. Das hat dann auch aufgehört, weil Salzburg in dieser Serie ausgeschieden ist. Aber nicht die einzige spannende Episode für Medienschaffende und wahrscheinlich auch viele Geschichten, die Spieler mit ihm oder viele spannende Episoden, die Spieler mit ihm erleben durften.
Ja, absolut. Also der Pierre war ein ganz ein besonderer Trainer. Man kennt eben viele Geschichten über ihn und es wird vieles gemunkelt. Aber er hat auch seine guten Seiten gehabt. Ich kann mich noch gut erinnern, wo wir da zu einem Liga-Meeting nach Wien fahren müssen. Um 6 Uhr in der Früh steht das Auto bereit. Es war ein Chauffeur beordert und ich komme 6 hin und der erwartet mich mit Kaffee und Frühstück und drückt mir seine Hand und sagt, iss, trink, du musst bereit sein, aber wir heute den ganzen Tag mit Medien zu tun haben, aber gut trinken, gut essen ist das Wichtigste und bereite vor, es werden viele Fragen auf dich zukommen und nimm gleich den Vordersitz, den Beifahrersitz, dass du da gemütlich und Beinfreiheit hast. Also er hat da gute Züge gehabt und da das Herz am richtigen Fleck teilweise, wo du gedacht hast, schau, der hat da eine menschliche Seite.
Jetzt war Pierre Paget natürlich sehr viel an Cirque du Soleil Hockey gelegen. Er wollte Eishockey, Messis und Ronaldos kreieren. Da gibt's viele legendäre Interviews. Und das aber mit der Implementierung eines Systems, das es in dieser Art und Weise wahrscheinlich nicht allzu oft gegeben hat in der Eishockey-Welt. 5-Man, no position. Was ist es? Wann wurde es implementiert?
Ja, er ist da in der Vorbereitung auf uns herangetreten und hat gesagt, wir versuchen ein neues System mit viel Eislaufen. Wir sind ein eislauferisch sehr starkes Team und wir wollen dieses 5-Man, no position. Sprich, 5 Spieler haben keine Position spielen. Wir haben uns natürlich verdutzt angeschaut, wie soll sowas funktionieren? Da rennt ja der Verteidiger vor, der Stürmer muss hinter. Wie sollst du das jemals unter den Hut bringen? Am Eis, das geht zu schnell, du musst innerhalb von Hundertstel entscheiden, was du machst. Und so haben wir die Vorbereitung angefangen, 5-Man No Position. Und ich kann mich gut erinnern, der Matthias Tratnik ist damals umfunktioniert worden zum Verteidiger. Für ihn war das natürlich ein grünes Licht, sich jedes Mal in einen Angriff einzuschalten. Aber wenn da mal ein Fehlpass passiert ist oder der Puck nicht im Tor gelandet ist, ist die Post nach hinten abgegangen. Und da haben wir dann Vorbereitungsspiele gehabt, wo nach dem ersten Drittel der Reini Divis in der Kabine getobt hat und hat gesagt, hey Boys, ich glaube, drei Solos in einem Drittel ist genug. Vielleicht bleibt einmal irgendeiner hinten, dass ich nicht immer ein Solo halten muss. Und das war dann so zu sagen, der Warnschuss, dass auch Defensivarbeiten verrichtet werden müssen. Aber im Laufe der Zeit hat dann das gefruchtet und gegriffen. Und dieses Five-Man-No-Position hat einigen Spielern sehr gut getan. Es gibt natürlich sehr viel Freiheit, aber du musst natürlich auch die Mannschaft dazu haben, die das umsetzen kann.
Jetzt ist der Center einer der intelligentesten Spieler am Eis. Jetzt kommt dieses System daher, dass dein Eishockey-Weltbild wahrscheinlich in den Grundfesten zumindest mal in Zweifel zieht. Wie ging es dir persönlich? Wie sehr ist der Kopf, wie sehr war der Kopf am Rauchen?
Also der hat extrem geraucht, weil sich ja alles im Prinzip ändert. Du kannst nicht mehr mit deiner Sturmlinie so arbeiten, wie du es gewohnt warst, die letzten Jahre und die ganzen Matches gespielt hast, weil plötzlich baut sich ein Verteidiger ein und du als Center musst den sozusagen abdecken und Defensivarbeit verrichten. Und das war damals so der Fall und das war eine riesige Umstellung für mich. Und die ersten paar Spiele, kann ich mich erinnern, ich habe Gegentore gekriegt, en masse. Aber dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du einfach viel mehr weißt, was rund um dich passiert, wo du viel heller bist im Kopf und schaust, wo deine Mitspieler sind und auch sich einschalten. Und dann hat man das sozusagen eingeimpft und plötzlich hat das zum Greifen angefangen mit der Zeit.
Die Saison in diesem Jahr, ich habe es vorher schon angesprochen, wahrscheinlich unterdurchschnittlich für die Qualität, die Salzburg Jahr für Jahr natürlich im Kader hat. Und in den Playoffs kommt es dann natürlich erneut, das dritte Jahr in Folge, das zweite Jahr mit deiner Beteiligung zum Duell mit Villach, allerdings nicht im Finale, sondern im Viertelfinale. Wie viel Animositäten auch aus der vorangegangenen Finalserie waren vor dieser Viertelfinalserie noch vorhanden?
Ja, natürlich trifft man sich unterm Jahr einige Male, aber da waren sicher noch einige Rechnungen offen, die beglichen gehört haben und war auch eine sehr hart geführte Serie. Aber Playoff ist immer hart. Playoff wird einem, da wird einem nichts geschenkt und da muss man um jeden Zentimeter Eis kämpfen und besonders Villach, wo man weiß, die kommen mit Vollstoff, muss man sowieso immer bereit sein.
Die Serie ging über 5 Spiele, damals im Viertelfinale Best of 5 gespielt worden. Gibt's eine Episode aus dieser Serie, an die du dich besonders erinnerst, oder ist im Endeffekt nächste Runde?
Ja, was da steht? Zu der Zeit war nur wichtig, dass wir das Spiel 5 gewinnen und weiter ins Halbfinale einziehen.
Das dann relativ ereignisarm aus Sicht der Salzburger verlief, Clean Sweep gegen die Capitals.
Ja, vielleicht hat uns die Serie gegen Villach so geprägt und so eingestellt, dass wir schon richtig auf Zug waren und mit Selbstvertrauen dort gekommen sind. Und dann kommt einfach ein Sweep zustande, wobei die Capitals auch eine sehr gute Mannschaft gehabt haben.
Passiert das manchmal in Serien, dass quasi eine Serie dir Push für die nächste mitgibt?
Absolut. Wenn man mal Spiel 7 oder in dem Fall Spiel 5 spielt und du keine Zeit hast, um runterzufahren und nachzudenken bis zum nächsten Spiel, ist es oft von Vorteil, wenn man in der Zeit einfach nur ein kurzes Training dazwischen hat, ein, zwei Tage regeneriert und dann in diesem Spielrhythmus drinnen ist und diesen Flow beibehaltet.
Der Clean Sweep gegen die Capitals, du dort auch 3 Tore verzeichnet, zweimal sogar die Game-Winning Goals, also die Hälfte der Siege, wenn man sie will, gehen auf dein Konto. Aber ganz ohne Schlagzeilen geht's ja dann doch nicht. Ging's bei Red Bull Salzburg auch selten. Es folgte eine Finalserie, die ebenso berüchtigt ist wie die vorangegangene, aber aus anderen Gründen. Warum?
Ja. Es ist einfach immer heiß zur Sache gegangen und Red Bull Salzburg war damals einfach immer speziell und immer im Rampenlicht. Viel Kritik und viel Prügel einstecken müssen. Und das war einfach, es hat sich durchgezogen über die ganze Saison und ist dann im Finale dann richtig rausgekommen. Auch.
Im Finale ging es gegen Olimpia Ljubljana und da ist es eigentlich erst in der zweiten Hälfte der Serie richtig pikant geworden. Kannst du dich noch an die Ereignisse des Sommers 2008 erinnern?
Nicht mehr im Detail. Ich kann mich nur erinnern, dass es einiges am grünen Tisch zu entscheiden gegeben hat. Laibach Fehler gemacht hat mit der Aufstellung. Dieses Punktesystem hat dann wirklich einmal einen großen Ausmaß gehabt in dieser Serie. Und ich weiß nur, dass Laibach mit zu vielen Punkten aufgestellt war und ein Spiel absolviert hat. Und dadurch sind wir zum Handkuss gekommen.
Das Finale 4 wurde, oder aus einem Finale 4-Sieg für Ljubljana wurde eine Strafverifizierung und damit ein 5:0 für Red Bull Salzburg. Wenn ich mich recht entsinne, hat die Ljubljana-Mannschaft das erfahren am Weg zum nächsten Spiel. Und wenn dann eine Serie natürlich, wenn ein Sieg in eine Serie shiftet, dann kann das schon mal auch Unmut verursachen. Salzburg bestreitet diese Serie schließlich unendlich erfolgreich, zweiter Titel in Folge. Aber ist da vielleicht auch schon das zarte Pflänzchen entstanden oder gepflanzt worden, das dann Jahre später für den nächsten Skandal in einer Playoff-Serie Ljubljana und Salzburg gesorgt hat?
Ja, ab dem Zeitpunkt, wo wir sozusagen teilweise am grünen Tisch gewonnen haben und die Meisterschaft zu nach Salzburg geholt haben, ist dieser Kampf zwischen Laibach und Salzburg immer brisanter geworden und die Emotionen waren schon extrem hoch, bevor es überhaupt losgegangen ist in jedem Spiel. Und der Hass war ganz schön groß, wenn wir in Laibach oder Laibach bei uns aufgetreten ist, das stimmt schon.
Zweite Saison zurück in Österreich, zweiter Titel. Inwieweit hat sich der Titel 7-8 von dem 6-7 abgehoben? Waren beide gleichbedeutend, einer von beiden spezieller?
Ich glaube, der erste war vielleicht spezieller, weil es einfach in der Geschichte der erste Titel für Red Bull Salzburg im Eishockey war. Da haben wir einfach noch mit dem Herrn Mateschitz, der ist im VIP-Raum gekommen und der hat uns gratuliert, ganz was Besonderes geleistet. Aber dann im zweiten Jahr, ja, den Titel zu verteidigen und dem ganzen Druck standzuhalten, war auch ein riesengroßer Erfolg. Aber ich glaube, der erste, weil es eben das erste Mal in der Geschichte war, hat da den Vorzug.
In Salzburg weiß man ja, dass früher intensiver gearbeitet wird und auch wieder mit der Arbeit im Sommer begonnen wird. In Salzburg weiß man aber auch, gibt es dann auch immer wieder spannende Ausflüge und auch Teambuilding-Seminare. Eines davon ist dir sehr gut in Erinnerung geblieben, weil es dann wahrscheinlich doch nicht das ganz alltägliche Teambuilding ist.
Na, also das werde ich sicher nie vergessen. Es war Anfang des Jahres und die Teambuildings davor haben eben ausgeschaut, kriegst du ein Mannschaftsessen gezahlt in irgendein Gasthaus, die Spieler sitzen zusammen, trinken vielleicht noch ein zweites und ein drittes Getränk dazu und lass den Abend ausklingen und gehst wieder heim. Und in dem Jahr hat es ihm geheißen, wir bekommen einige neue Spieler. Wir wollen da ein Team formen, das durch die Kontinuität geht. Und wir werden uns da ein besonderes Teambuilding einfallen lassen. Und zu dem Zeitpunkt haben wir gedacht, ja, was wird schon sein? Großartig. Und plötzlich kommt die Nachricht, wir fliegen mit der Red Bull-Maschine, mit dem Flieger vom Herrn Mateschitz nach Monza zum Formel-1-Rennen. Wir kommen VIP, Backstage, Passes, sozusagen Eintritt in jede Kabine im Formel-1-Zirkus und sind mit der ganzen Mannschaft mit dem Privatflieger nach Monza geflogen und haben dort ein Formel-1-Rennen anschauen dürfen. Sind da in der Boxengasse davor auf und ab gegangen, waren überall dabei. Der Clean damals ist für Red Bull Racing gefahren und hat uns das Lenkrad erklärt mit diese 100 Knöpfe drauf, was für was zuständig ist, war wirklich interessant und vor allem das Auto anzuschauen aus nächster Nähe, das ganze Team, was sich da abspielt in den Boxengassen. Ja, dann gehst du weiter zu Ferrari, das Auto hast du auch angeschaut und auf einmal steht da ein großer Herr neben dir, es ist der Kaká, der was damals beim AC Milan gespielt hat. Also unglaublich, wie es da abgegangen ist.
Und Kaká hat sich gedacht, boah cool, Thomas Koch.
ich glaube, das Gleiche hat er sich auch gedacht. Und dann hat er mich gefragt, ob er ein Foto machen will. Aber ich war dann so unter Druck und habe gleich weiter müssen zum nächsten Rennstall. Deswegen gibt es keins. Und es war einfach ein Riesenerlebnis. Und die ganze Mannschaft, alle Spieler waren begeistert, das einmal zu sehen. Und dann beim Heimflug nach dem Rennen, ja, waren nur Gespräche, was alles erlebt, was alles gesehen worden ist. Und das war wirklich ein Teambuilding aller feinster Klasse.
Das Teambuilding wahrscheinlich nicht unwesentlich, weil Salzburg besonders im Importbereich stark verändert war. Beschreib diesen Umbruch mal.
Das war auch so ein Denken von Pierre Bachet. Er wollte einfach immer Spieler in die Mannschaft holen, die hungrig sind, etwas zu erreichen und zu gewinnen. Und er hat gewusst, er hat jetzt 2 Jahre hintereinander, also ein Team, das 2 Jahre hintereinander Meister geworden ist, und da hat es gewisse Auswechslungen gegeben, aber trotzdem, ja, ein Championship-Winning-Team, sagt man eigentlich, das hat was erreicht, das ist durch dick und dünn gegangen, das gehaltet man zusammen, wenn man die Chance hat, gehaltet man alle zusammen, aber sein Gedanke war ein ganz anderer. Er wollte einfach, das hat er mir mal gesagt, 25% der Mannschaft will er austauschen, um frisches Blut reinzubringen, um wieder Hunger reinzubringen, neue Charaktere, neue Typen in eine Mannschaft und auch entsprechend auf System zugeschnittene Typen, die da den Unterschied ausmachen können. Und deswegen war eigentlich ein großer Wechsel an Ausländern in Salzburg immer vorhanden.
Das ist so Saisonbeginn, ganz klein wenig wie sitzen bleiben in der Schule. Du kommst in eine neue Klasse oder oft in eine neue Klasse, viele, viele neue Typen. Wie ging es dir speziell in dieser Saison, dass du eben nicht mehr so viel personelle Kontinuität im Kader hattest, sondern eben viele neue Spieler, junge Spieler, an die du dich gewöhnen musstest?
War natürlich ein bisschen eine Herausforderung, weil du ja immer wieder von Null anfängst. Es sind natürlich einige Spieler geblieben, mit denen verstehst du, die kennst du. Aber die neu dazugekommen sind, die willst du natürlich integrieren, ihnen helfen, einen guten Anschluss zu finden, dass sie sich gleich wohlfühlen in Salzburg und mit denen natürlich Zeit verbringen und sie auch kennenlernen. Es war eigentlich positiv, hauptsächlich, weil es kommen neue Spieler. Da habe ich die Erfahrung in Schweden gemacht. Ich bin neu raufgekommen, habe mich vor und hinten nicht ausgekannt. Da war ich froh, dass jemand mich mit zum Abendessen genommen hat und mir was gezeigt hat und ja, mich eingeladen hat, einmal zu einem Abendessen zu sich haben, zur Familie. Und das gleiche Gefühl habe ich dann in Salzburg gehabt. Das gleiche muss ich dann auch mit denen machen, weil der kommt das erste Mal nach Salzburg in eine fremde Stadt, kennt sie nicht aus. Und ich bin aber schon dort 2 Jahre und zeige mir mal, wo man fein essen gehen kann, wo man genießen kann, wo es einen feinen Kaffee gibt zum Trinken. Und wollte mir einfach das Leben so schön wie möglich machen. Und deswegen habe ich auch verantwortlich gefühlt, diesen neuen Spieler einzuweihen und integrieren in die neue Gruppe.
Zweites Jahr Pierre Paget, und es gibt ja auch diese Floskel, dass bestimmte Systeme, Praktiken ab dem zweiten Jahr dann auch wirklich greifen. Inwieweit war Five-Man, No-Position im zweiten Jahr besser, anders?
Es hat teilweise, ja, funktioniert und teilweise ist es komplett in die Hosen gegangen. Das muss man echt so sagen. Das war einfach vielleicht schon ein bisschen abgesessen oder zu viel Freiheit für gewisse Spieler. Die haben natürlich das für sich genützt und hauptsächlich auf ihren eigenen Punktekonto geschaut und die Defensive ist vernachlässigt worden und das hat uns dann einiges gekostet.
Die Saison für Salzburg, wieder eine erfolgreiche. Es ging ins Finale gegen den KAC. Es ist immer noch eine der hochklassigsten Finalserien, über die gesprochen wird, wenn man ein wenig in den Rückspiegel blickt. Wie ist es dir damals gegangen zu wissen, gegen deinen Heimatclub im Finale antreten zu müssen? Weil die Jahre zuvor konnte man im KAC immer schön aus dem Weg gehen.
Ja, extrem emotional, die ganze Geschichte, weil da habe ich das Eishockey spielen erlernt sozusagen von klein auf und plötzlich komme ich da mit einer anderen Mannschaft in diese Halle und spiele ein Finale. Die Stimmung in Klagenfurt, ein Wahnsinn, das weiß ich noch und komme noch gut erinnern, da ist es richtig heiß zur Sache gegangen mit Videobeweis und es war einfach ein Gemetzel und eine richtig enge Serie, die sehr lange gedauert hat.
Ist es deiner Familie gegangen, die dir ja auch sehr nahe steht, als auf einmal klar war, der Klagenfurter wird im Dress der Salzburger versuchen, dem Heimatverein das Leben so schwer wie möglich zu machen.
Es war nicht leicht für meine Eltern und für meine Schwester, die haben natürlich jedes Spiel in der Halle mitverfolgt und waren genauso angespannt wie ich, haben natürlich die Daumen für Salzburg gehalten und speziell für mich halt, dass in erster Linie gesunder wieder rauskommen und da vielleicht mit dem Meistertitel. Aber leider hat es in dem Jahr nicht geklappt.
Warum nicht?
Ich glaube, da waren einfach Kleinigkeiten. Ich kann mich noch gut erinnern, dass der KAC diesen Travis Scott als Tormann, als Verstärkung für die Playoff geholt haben. Und der war einfach ein unglaublicher Tormann und hat in diesen Spielen den Unterschied gemacht. Hat einen witzigen Stil gehabt, eigentlich komplett komisch, aber trotzdem hast du ihm extrem schwer Tor geschossen. Und wenn du so einen Hexer hast in der Form, war es einfach schwierig, diese Serie zu gewinnen. Und haben uns im siebten Spiel gekämpft. Und dann hat einfach eine Kleinigkeit entschieden und haben mit 2-1 das siebte Spiel verloren.
Du hast wenige große Spiele in deiner Karriere verloren. Du hast jetzt im Rahmen des Thomas Koch Spezial auch schon des Öfteren angesprochen, wie wichtig dir das Gewinnen ist. Niederlage in Spiel 7 um den Meistertitel. Ist das vielleicht jetzt auch zusammenfassend eine der schwärzesten, wenn nicht sogar die schwärzeste Stunde deiner Karriere?
Ja, also schmerzhafteste Niederlage war sicher, ja. Ich glaube schon, Zweiter zu werden ist immer unangenehm. Und dann auch in der Stadt, wo man groß geworden ist, und dann in einem Spiel 7 ein Finale zu verlieren, mit der Silbermedaille heimzufahren, da war natürlich leere Enttäuschung und bitterste Enttäuschung irgendwie drinnen. Und war sicher ein harter Moment für mich, ja.
Spielt das dann überhaupt noch irgendeine Rolle? Es ist nämlich statistisch deine mit Abstand beste Playoff-Saison gewesen. Du hast 16 Spiele absolviert, 8-mal angeschrieben, 11 Assists, großen Anteil überhaupt gehabt, dass es überhaupt in Spiel 7 geht. Ist das dann alles weggewischt oder ist es ein kleines Trostpflaster zu sagen, naja, immerhin war ich produktiv?
Ah, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, weil ein paar Jahre danach vergisst du das sowieso. Aber die Erinnerung, mit der Silbermedaille im Bus zu sitzen, die ist heute noch da. Und jetzt, wenn du mir nicht sagst, dass das mein bester Playoff war mit so viel Toren und Punkten, weiß ich das gar nicht.
Die schwärzeste Stunde der Karriere des Thomas Koch. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Gleich nach einer kurzen Pause.
Hockey O'Clock bedankt sich bei MyVenture für die Unterstützung. Ein VW California Campingbus bietet neben maximalem Campingkomfort alles, was es für ein einzigartiges Abenteuer in der Natur braucht. Es ermöglicht jedem zum Wanderer im eigenen Land zu werden, egal ob Sportler, Familie oder Entdecker. Abenteuerlust geweckt, aber kein eigener Campervan vorhanden? Dann bist du bei MyVenture genau richtig. Bei MyVenture kannst du dir den VW California Campingbus in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten mieten. Die Campingvans überzeugen mit modernem Innendesign. Die ausgeklügelten Details der MyVenture Campingbusse lassen keine Wünsche offen. MyVenture bietet auch die passende Camping-Zusatzausstattung an. Von der Hängematte über Bettwäsche, Kindersitze, E-Bike und Gepäckboxen bis zum Camping-WC. Alles kann aus einer Hand gebucht werden. Für alle Camping-Neulinge nimmt sich MyVenture besonders viel Zeit, um euch auf das ultimative Roadtrip-Erlebnis mit dem Campervan vorzubereiten. Dein California Campingbus von MyVenture. Freiheit und Unabhängigkeit mit maximalem Komfort für dein individuelles Campingabenteuer. Stütz dich ins Abenteuer mit deinem VW California Campingbus von MyVenture. Alle Infos unter myventure.com. Das ist MyVenture, MYVANTURE.com.
Die letzte Saison im alten Jahrzehnt, 2009, 2010, bricht an. Eine Saison wieder mit Pierre Paget, wieder oder immer noch mit 10 Teams. Allerdings, Innsbruck verlässt die Liga, Zagreb kommt hinzu. Neues Land, das die Erste Bank Eishockey-Liga bereichert, ein neues Team, Medveszczak, ein ganz heißer Boden. Was sind so deine Erinnerungen an die Bären?
Ganz sicher mal diese Massenschlägerei bei dem Spiel, wo der Andy Kyoto mit dem gegnerischen Tormann Christian richtig die Fäuste fliegen hat lassen. Beide haben keine Dress mehr angehabt. Überall, wo du hingeschaut hast, war Rauferei. Der Stefan Geier ist brutalst gecheckt geworden in dem Spiel, mit einer blutenden Wunde rausgefahren. Ja, das ist eigentlich das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn man an Medveszczak Zagreb denkt. Und auch Playoff-Serien und heiße Spiele. Die Stimmung dort ist richtig cool. Die Zuschauer machen auch richtig Druck und gehen mit. Also sicherlich eine Bereicherung der Liga.
Du hast in dieser Saison eine große Ehre übertragen bekommen, die Führung des Kapitänsamtes. Wie ging das vonstatten?
Es hat eine Wahl gegeben. Der Pierre Bachet hat jeden einen Zettel gegeben und dort hat jeder Spieler den Kapitän und Assistkapitän aufschreiben müssen und den Zettel wieder abgeben und dadurch die Wahl so ausgefallen ist, dass ich als Kapitän gewählt worden bin von der Mannschaft, habe ich die Ehre gehabt, das C auf der Brust zu tragen.
Es gibt diesbezüglich eine Aussage, war mir lange nicht ganz sicher, wo ich sie platzieren würde, aber sie kommt von Daniel Welser und macht an dieser Stelle sehr viel Sinn, würde ich gerne einspielen, um dann danach mit dir darüber zu diskutieren.
Wenn ich den Thomas oder wie wir ihn nennen, Dago, mit einem Wort beschreiben müsste, so würde ich Verlässlichkeit nehmen. Auf den Thomas war immer Verlass. Also du hast genau gewusst, was du bekommst. Du hast dich auf ihn verlassen können. Er war immer ein Vorzeigersportler oder ist noch immer ein Vorzeigersportler, abseits und auch am Eis. Er war nie der Lauteste im Nachwuchs und auch zu unserer gemeinsamen Zeit in Salzburg ist eigentlich nie laut geworden in der Kabine, hat mit seiner Einstellung gezeigt oder Leute mitgerissen. Und er weiß ganz genau, was für Erfolg zu tun ist. Und nicht umsonst, da steht unter Thomas Koch oder stehen so viele Erfolge. Und ich glaube, dass sein Hunger noch nicht gestillt ist.
Spannende Sequenz, die er uns da auch zukommen hat lassen. Nämlich auch deswegen, weil er gesagt hat, in der Kabine nie oder selten laut geworden. Was ja auch viel über den Führungsstil oder wie wirst du versucht, den Führungsstil anzulegen? Es gibt natürlich die eine Sorte Spieler, die alles über Schreien regelt, die andere Sorte Spieler, die als Vorzeigeprofi versucht, das vorzuleben. War das so gedacht, dass du versuchst, allen zu zeigen, wie es richtig geht?
Irgendwie war das mein Gedanke, mit gutem Vorbild heranzugehen, sozusagen den Weg weisen und alle anderen mitzuziehen und professionell aufzutreten. Auch auf und abseits des Eises immer versuchen, das Richtige zu machen und alles daran zu setzen, Erfolg zu haben. Und bis zu dem Zeitpunkt in meiner Karriere habe ich schon einige Spieler und einige Trainer erlebt. Und irgendwie ist mir vorgekommen, die am lautesten geschrien haben, die haben am wenigsten die Mannschaft erreicht. Aber die Trainer und Spieler, die wirklich gewusst haben, worauf es ankommt, die haben auch leise reden können und wenig. Und das hat dann richtig eingeschlagen bei der Mannschaft und bei den Spielern. Hardy Nielsen hat zum Beispiel nie viel geschrien oder Ansprachen gehalten. Er hat einfach kurz und bündig und exakt genau gesagt, um was es geht und was er von uns haben will. Und hat fast nie große Reden geschwungen. Andere ausgezeichnete Spieler auch, die haben eigentlich immer nur damals gesagt, wenn wirklich was gesagt gehört und das hat dann richtig Gewicht gehabt. Und das war eigentlich mein Leitfaden, an den ich mich immer gehalten habe und auch heute noch halte.
Jetzt warst du in so vielen verschiedenen Kabinen mit so vielen auch großen Egos. Gab es die Zeit oder gibt es jetzt rückblickend einen Moment, wo du sagst, da hätte ich vielleicht einmal laut werden müssen, da hätte ich vielleicht auch mal draufhauen und schreien müssen?
Ja, im Nachhinein gesehen, vielleicht gibt es den einen oder anderen Moment, aber das bin ich einfach nicht. Ich bin nicht der, der was laut schreit und sich aufblast und aufboostet vor der Mannschaft und da große Töne spuckt, so wie der Daniel schon gesagt hat. ich war immer eher auf der leiseren Seite und habe teilweise mehr die Einzelgespräche geführt mit den betroffenen Personen, um da ja einen besseren Zugang zu finden. Ja, im Nachhinein gesehen wäre es vielleicht sicher ab und zu an der Zeit gewesen, lauter zu sein, aber ich glaube trotzdem, dass es noch immer für mich der richtige Weg ist, weil einfach ich so bin und ich anders glaube.
Du hast in dieser Saison eine relativ auffällige Bestmarke deiner Karriere hingelegt. Du hast nämlich in den ersten 19 Spielen gleich 6-mal 3 Assists in einem Spiel gehabt. Das sind über die komplette Saison tatsächlich 10 Dreipunktspiele bekommen. Ist auch das an dir vorbeigegangen oder gibt es da vielleicht dann auch mal den Einfluss, der sagt, du, Thomas, bei dir läuft es aber wirklich gut?
Absolut vorbeigegangen. Jetzt, wo du das sagst, ist es natürlich erfreulich. Ich habe nicht gewusst, dass es so viele Spiele waren mit 3 Punkten in einem Spiel. Überrascht mich jetzt dann eigentlich, aber ist cool, dass ich die Statistik einmal her.
Im Grunddurchgang holt sich Salzburg die zwei in der Setzliste und trifft. Natürlich musste ja fast so sein, dann im Viertelfinale auf den KAC. Jetzt immer noch diese Erinnerung. Wir haben angesprochen, die bitterste Stunde bis dato in deiner Karriere. Mit Niederlage in Spiel 7 in Klagenfurt und dann stehen sie auf einmal im Viertelfinale ante Porters. Wie war da die Gefühlslage?
Ja, natürlich wieder angespannt und gleich wie immer, wenn man gegen KAC spielt, ist es immer ein brisantes Duell. Aber in diesem Duell wollte einfach jeder zeigen, dass wir die Finalserie von vorher noch immer ja, aufgeschrieben haben und teilweise in den Köpfen ist und dass wir das besser machen können. Und Gott sei Dank haben wir diese vierte Finalserie für uns entschieden.
Die Serie eine total spannende, weil sie mit 4 Auswärtssiegen in Serie begann. Der KAC gewinnt in Salzburg, Salzburg gewinnt in Klagenfurt. Klagenfurt gewinnt wiederum in Salzburg, nur dass sich dann Salzburg in Klagenfurt wieder den Sieg holte. Hat das einen Eindruck auf eine Mannschaft, dass man sich dann irgendwann denkt, warum zum Teufel können wir den Heimvorteil hier in dieser Serie offenbar kübeln?
Ja, ganz witzig, was manche Serien für eine Dynamik annehmen. Und diese war eben speziell, so wie du sagst, so viele Auswärtssiege und Auswärtsspiele vor eigenem Publikum schaffst du es nicht, den Sieg zu holen. Und auswärts tust du es fast leichter. Warum auch immer, das kann man eigentlich nicht sagen. Es ist jedes Spiel anders. Eigentlich sollte die Heimstärke da sein, aber ich glaube einfach in der Playoff, wenn einmal das Spiel läuft als Spieler, ist es dir komplett egal, ob es auswärts oder zu Hause ist, weil du einfach so fokussiert bist und so im Kampfmodus bist.
Und dann kommt schon wieder dieses eine Spiel 7. Natürlich, es ist der 7. März 2010. Es ist nicht einmal ein Jahr her, dass man in Klagenfurt in Spiel 7 verloren hat. Jetzt ist das Spiel 7 zu Hause, kurz vor dem Gang aufs Eis. Wie ist die Gefühlslage?
Ja, man denkt sich nur, nicht ein zweites Mal das Spiel 7 verlieren, weil der Schmerz sitzt noch immer tief und man wird alles darum setzen, dieses Spiel zu gewinnen und jeden Wechsel alles geben und auch die anderen Spieler so einimpfen, dass da wirklich jeder bereit ist, dass es da keine Ausreden danach gibt.
Es ging in diesem Jahr für dich statistisch gegen den KAC in durchaus elitäre Höhen. 13 Spiele hast du gegen den KAC absolviert, 5-mal getroffen, 13-mal assistiert, 18 Punkte. Gab es dann Stimmen aus Klagenfurt, die gesagt haben, komm Thomas, jetzt hör dann aber bitte auf damit.
Ja, natürlich ist damals die ein oder andere Nachricht gekommen aus Klagenfurter Seite, aber die habe ich natürlich nur mit einem Schmunzeln hingenommen und für den Club, für den ich unter Vertrag stehe und spiele, da gebe ich natürlich alles.
Jetzt dürfte, weil du das auch vorher schon angesprochen hast, dieser Spiel-7-Sieg durchaus der Boost gewesen sein, um Zagreb relativ klar mit 4-1 im Halbfinale zu besiegen. Und dann geht's im Finale erstmals für Salzburg gegen Linz. Man findet sich relativ rasch 0-2 hinten. Was war da los in der Mannschaft, im Lockerroom? Wie hat der Trainer reagiert?
Wir Spieler eigentlich haben uns selber zusammengesetzt und zusammengerauft.
Players only?
Players only. da waren einfach Lieder, so viele Lieder drinnen, die genau gewusst haben, was es braucht, um so eine Serie noch einmal zu drehen. Ein Matthias Tratnik, ein Marco Bewal, ein Daniel Welser, das waren alles Krieger, die haben gewusst, was es braucht, um eine Meisterschaft zu gewinnen und so einen Rückstand noch aufzuholen und haben natürlich ein gewisses Selbstvertrauen noch immer ausgestrahlt zu der Zeit, aber wir 0-2 hinten waren, weil der Glaube war einfach so groß, dass wir viermal hintereinander gewinnen können und die Serie noch gewinnen können.
Kannst du dich an das erste Drittel von Spiel 3 erinnern?
Na.
Es war offensichtlich, es fruchtete das Players Only, es war ein Drittel, in dem Salzburg 4 Tore geschossen hat und kein einziges erhalten hat. Warum ist das durchaus wichtig? Weil da auch ein Tor von dir mit dabei war, nämlich das 4-0, das dann letztlich das Game-Winning-Goal geworden ist.
Ja, wir sind da sicher rausgekommen wie die Feuerwehr. Wir haben gesagt, von Anfang an gleich mal den Ton angeben und sagen, was wir vorhaben. Und wir haben die Mannschaft gehabt, wir haben die Qualität gehabt, das zu machen. Und wenn wirklich jeder 100% Einsatz gezeigt hat und eingestellt war und der Glaube auch da war, dann sind solche Drittel zustande gekommen und dann haben wir erst gesehen, zu was wir eigentlich fähig sind.
Inwieweit sticht diese Finalserie dann gegen Linz, die dann ebenfalls wieder erfolgreich bestritten worden ist, zum dritten Titel der Ära Red Bull Salzburg für dich hervor? Was macht diese Serie besonders oder besonders erinnernswert?
Ich kann mich gut erinnern, dass wir da ein Unterzahlspiel gehabt haben mit diesen Steve Rieger und Filevic. Und da war eine 3-gegen-5 Situation in einem heißen Spiel und die zwei haben das souverän gekillt. Sozusagen die Linzer haben einen super Powerplay gehabt, waren bekannt dafür und die zwei haben sich in die Schüsse reingeworfen, haben teilweise Pässe so gelesen, dass sie den Pass komplett abgefangen haben und da war so ein bisschen der Knackpunkt, wo wir gespürt haben, wenn wir das 3-gegen-5 überstehen, dann ist es wirklich an der Zeit, dass wir das Momentum an unserer Seite haben und volle Fahrt aufnehmen. Und an das kann ich mich gut erinnern in der Serie. Und ich kann mich noch gut erinnern, das Championship-Winning-Goal, der Doug Lynch in der Overtime, wieder einmal in der Overtime entschieden. Ein Schlagschuss, flach am Eis. Ich glaube, der Westlund hat nichts gesehen. Und plötzlich ist die Scheibe drinnen und alle Dämme brechen. Und wir sind überglücklich über den nächsten Meistertitel gewesen.
Es sind jetzt 3 Titel in 4 Jahren, als du nach Salzburg gekommen bist, hast du gedacht, dass das die erfolgreichste Zeit deiner Karriere werden könnte oder hast du da nicht einmal zu träumen gewagt?
Absolut überhaupt nichts gedacht. Ich wollte einfach nur gutes Eishockey spielen, erfolgreich sein mit dem Team, Erfahrungen wieder machen und das Eishockey einfach wieder genießen.
Inwiefern Eishockey wirklich dann auch genießbar war, ist eine spannende Frage, die in der Saison 2010, 2011 letztlich dann auch deinem letzten Salzburg-Jahr einer Erklärung hinzugeführt wird. Das ist ein spannendes Jahr. Es war für mich und die vielen Servus-TV-Kollegen auch das erste Jahr, erste Bank Eishockey-Liga bei einem Free-TV-Partner. Und wir gehen eben in die Saison, bereiten uns darauf vor, Salzburg dürfen Pierre Paget kennenlernen und all das, was ihn durchaus erfolgreich gemacht hat und dann aber eben auch spannend, um auch wieder den Euphemismus zu bemühen. Wie bist du in dein 5. Salzburg-Jahr gegangen, dein 4. unter Pierre Paget?
Eigentlich so wie immer. Die Vorbereitung war gut. Wir haben uns schon teilweise gekonnt. Du weißt, was der Trainer von dir erwartet. Es war eigentlich alles besprochen und wir haben gesagt, Titelverteidigung steht wieder an. Wir wollen eine Mannschaft aufbauen, die den Titel verteidigen kann und auch wieder nach Salzburg bringt. Und so mit dem Gedanken sind wir eigentlich alle in die Saison gegangen.
Du bist in die Saison gegangen und warst regelrecht on fire bis zum 8. Spieltag, 5 Tore. Gibt es Spielzeiten, Saisonen, wo man sich denkt, hoppla, jetzt läuft's aber wirklich gut? Oder versucht man das nicht an sich ranzulassen, ob es jetzt gut läuft oder schlecht läuft?
Es gibt Situationen, da läuft's einfach gut und man weiß nicht warum. Und genauso gibt es Situationen, da gelingt einem gar nichts und man weiß nicht warum. Und Man hat Höhen und Tiefen in einer Karriere und die muss man alle durchmachen. Nur wichtig ist, dass man, wenn man ein Tief hat, dass man da so schnell wieder rauskommt und alles daran setzt. Wenn man ein Hoch hat, dann sollst du einfach da genauso weiter tun, was du machst und vielleicht noch ein bisschen mehr, um besser zu werden. Aber warum es so gut gelaufen ist, genau in der Saison, am Anfang von der Saison, kann ich überhaupt nicht sagen.
Möglicherweise vielleicht ja dann auch das physische Edge, der physische Vorteil, da hat Pierre Paget ja eine durchaus spannende Weisheit auch immer wieder vertreten, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, sein Leitsatz war eigentlich immer, treat the Ferrari. Und der Ferrari war unser Körper und auf den musst du schauen. Und er wollte immer haben, dass wir uns gut ernähren, genug trinken, genug essen, genug schlafen und auch nach jedem Spiel Regenerationseinheiten machen, sprich am Radl fahren, uns massieren lassen, Termine mit dem Physio ausmachen. Das hat er immer nach jedem Spiel gepredigt und gesagt, dass wir unseren Körper, das ist das Wichtigste, was wir haben und das müssen wir auch dementsprechend behandeln und da darauf schauen, um eine lange Karriere haben und da erfolgreich zu sein.
Dennoch im vierten Jahr seines Wirkens, sind manche Entscheidungen vielleicht auch für Außenstehende weniger nachvollziehbar geworden. Ich kann mich erinnern, es gab ein Spiel, wo Matthias Trattnig immer gemeint hat, er weiß nicht mehr, was er machen soll. Ich kann mich erinnern, es gab ein Spiel, wo du auf der Verteidigerposition aufgestellt warst. War Jahr 4 unter Pierre Paget komischer als andere, jetzt ein wenig provokant gefragt?
Er hat einfach sehr viel experimentiert und hat Sachen ausprobiert, die nicht jeder nachvollziehen hat können. Unter anderem auch mich als Verteidiger aufzustellen, war extrem komisch oder ja, überraschend für mich, dass ich auf einmal eine Verteidigerposition einnehme, jahrelang nur Stürmer trainiert und Stürmer gespielt. Der Größte bin ich nicht und spiele auf einmal hinten als Verteidiger. Das sind einfach diese Sachen, diese Entscheidungen, die wir Spieler einfach nie nachvollziehen haben können, warum so eine Entscheidung getroffen werden und was er sich dabei gedacht hat.
Gab es dann da auch den Versuch einer Aussprache oder hat man sich vielleicht dann auch in so intensiven Zeiten gedacht, Augen zu, Kopf runter und durch?
Du kannst die Trainerentscheidung nicht hinterfragen. Du musst das annehmen, was er dir vorlegt und wenn er dir sagt, du spielst Verteidiger, dann musst du das ausführen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und das hat jeder von uns gemacht eigentlich.
Nichtsdestotrotz wurden bestimmte Aktionen, Reaktionen von Pierre Paget fahriger und wenige Serien, die wahrscheinlich auch so unrühmlich verlaufen sind, wie dann die Viertelfinalserie gegen Olympia Ljubljana, wogt hin und her. Und kann mich noch sehr gut erinnern, damals, als wir bei Servus TV in der Sendungsvorbereitung waren, kommt der Anruf, Salzburg tritt nicht für Viertelfinale 4 in Ljubljana an. Wie ist dein Tag in Ljubljana dort abgelaufen?
Wir sind schon am Vortag angereist, wie immer top vorbereitet, im Hotel eingecheckt, übernachtet, vormittags trainiert und der Pierre ist schon die ganze Zeit dort auf der Spielerbank auf und ab gegangen und hat in die Zuschauerränge geschaut und keiner hat gecheckt, was der da macht und was der tut. Und plötzlich hat er da vom Team jemanden hergeholt und hat sich da aufgeregt, dass für ihn da zu wenig Schutz vorhanden ist, dass da die Sicherheitsmaßnahmen nicht erfüllt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann dreht man nicht an. Wir haben noch geschmunzelt, haben dann das Vormittagstraining absolviert, sind ganz normal Mittagessen gegangen. Der Pierre war da nicht anwesend. Er war einfach verschwunden, was für uns eigentlich nichts Außergewöhnliches war. Wir gehen dann schlafen, Nachmittagsschlaf, so wie vor jedem Spiel, um ausgerostet ans Spiel zu gehen. Und ich glaube, eine halbe Stunde Nachmittagsschlaf klopft einer binarisch auf die Tür. Wir werden aufgeweckt, wir stehen auf und sagen, was ist da los? Es ist keine Ruhe da im Hotel, wir müssen uns da vorbereiten fürs Spiel. Dann hören wir schon die nächste Tür klopfen, schauen wir raus, wer traten das durch im Hotelzimmer und in die Gänge. Und plötzlich ist einer von Salzburg und sagt, wir treten nicht an, ihr sollt zusammenpacken, wir reisen wieder ab, wir fahren heim. Und ich meine, aus dem Schlaf gerissen, glaubst, träumst du noch oder ist es die Wahrheit, bis du das einmal checkst und runterkommst und das einmal realisierst. es ist Playoff und wir treten einfach bei einem Spiel nicht an. Ja, passt, wir packen zusammen. Der Bär hat entschieden, wir treten da nicht an. Somit packst du zusammen, checkst das Hotel aus, gehst in den Bus und fährst wieder heim. Und im Bus sitzen denkst eigentlich, was treten wir da eigentlich für Lawine los? Warum? Wieso ist da die Sicherheit wirklich so schlecht, dass wir da nicht spielen können? Es war eine Unsicherheit und eine Ungewissheit in der Mannschaft. Aber wir sind nicht angetreten und sind wieder nach Hause gefahren.
Als ich die Geschichte gehört habe und als sie dann auch im Rahmen der Serie 10 Jahre Servus Hockey Night noch einmal neu aufbereitet worden ist, ich persönlich mir gedacht, das ist so wie bei einem Familienessen, wo der entfernte Onkel eine übelriechende Flatulenz lässt. Jeder riecht, jeder weiß, irgendwas ist faul, aber niemand sagt was. Inwieweit lässt sich dieses Szenario vielleicht auch mit der Situation damals in Salzburg vergleichen?
Ja, sehr gut eigentlich, weil es ist jeden eigentlich aufgestoßen. Es hat sich einer im Prinzip nicht sicher gefühlt und dafür ist die ganze Mannschaft nicht angetreten und ist heimgefahren. Aber das war wieder so eine Pierre-Paché-Aktion. Sowas hat es doch davor noch nie gegeben. Ich glaube nicht, dass es das jemals wieder geben wird. Und das hat ihm einfach ja in dieses Rampenlicht gerückt. Mit solchen Aktionen hat er sich einfach einen Namen gemacht. Und bei uns Spielern, ja, es war einfach unverständlich damals, zu der damaligen Zeit. Und so wird es auch immer bleiben.
Dass viele Tausende, wahrscheinlich Millionen Buskilometer in den Beinen und Flugkilometer, aber in puncto Weirdness der Rückreise, wo rangiert diese Busfahrt von Ljubljana nach Salzburg?
Ja, als wir dann alle im Bus waren und wirklich realisiert haben, dass es kein Spiel gibt und die anderen Runden ja im Gange waren und wir im Bus sitzen und heimfahren, haben wir gedacht, jetzt wird der Trainer mal kommen und uns erklären, wieso und warum und uns sagen, warum jetzt wir im Bus sitzen und heimfahren und wie es ist. Und plötzlich vor dem Aussteigen ergreift er das Mikrofon und sagt, so Freunde, das Abendessen ist schon organisiert. Gut essen, gut schlafen, gut trinken. Wir essen jetzt noch da in der Halle, gut regeneriert, geht's alle heim, schlafen und morgen sehen wir uns wieder Vormittag beim Training. Das war die Message, die wir gehabt haben. Und wir haben uns genauso angeschaut und gesagt, ist das jetzt sehr ernst? Will er das wirklich so durchziehen?
Ist jemals noch darüber gesprochen worden oder ist das dann einfach totgeschwiegen worden?
Na, dann. Natürlich am nächsten Tag haben wir gesagt, ja, wie geht's jetzt weiter? Wie steht's in der Serie? Wird das Spiel gezählt? Ja, und natürlich, wir haben das Spiel verloren sozusagen und haben das in Kauf genommen und sind ganz normal, haben wieder weitergemacht, als über nichts gewesen wäre.
Kann man vorstellen, dass das auf deinem Handy oder für dein Handy auch eine spannende Zeit war? Wie viele SMS-Anrufversuche gab es, um hier Erklärungen zu bekommen?
Ja, genug. Das Handy hat geraucht. Die Freunde haben mir geschrieben, ich habe mit den Eltern telefoniert, mit ja, Manager und allen gesagt, ja, die ganze Situation erklären zu versucht, aber es war einfach komisch. Es hat es noch nie gegeben, dass eine Mannschaft in der Playoff nicht antritt, weil im Stadion eine gewisse Sicherheit nicht da war. Und auf das muss erst einmal kommen. Und das jedem so zu erklären, war eine heile Arbeit, ja.
Jetzt wird das Spiel strafverifiziert. Zwei Tage später macht Salzburg den Sack zu im damals längsten Spiel der Erste Bank Eishockey-Liga-Geschichte. 96 Minuten absolviert. Du warst damals beim vorher längsten, nämlich Finale Spiel 6, schon auf dem Eis, dann noch ein Drittel draufgepackt. Wie bist du persönlich mit solchen langen Spielen umgegangen zu dem Zeitpunkt?
Da ist man einfach in der Zone so tief drinnen, dass alles rundum ausgeschalten wird. Und da fokussierst du dich eigentlich nur auf das, was zum Erledigen ist, welche Sachen du machen musst, damit du halbwegs bei Kräften bleibst, dass du gescheit spürst, dass du nicht extrem lange Wechsel nimmst, dass du deine Kräfte sozusagen sparst für die richtigen Momente. Und da ist eigentlich alles rundum, ja, berührt mich nicht einmal ein bisschen, weil ich einfach so konzentriert bin und so fokussiert. Und Gott sei Dank ist dann die Erlösung gekommen, auch wenn es erst einige Minuten danach war, nach der regulären Spielzeit.
Die Erlösung durch Matthias Trattnik, genauso wie du, auch so ein Overtime Spezialist. Und die Erlösung hat dann dazu geführt, dass es in eine der härter umkämpften Serien auch der Eishockey-Geschichte ging, gegen die Vienna Capitals. Another Seven-Game-Affair. Was sind deine Erinnerungen an diese Serie?
Ich kann mich noch gut erinnern. Es ist drunter und drüber gegangen. Die Vienna Capitals haben ja wieder mal eine tolle Mannschaft gehabt mit Top-Import-Spielern und dann sehr guten Tormann. Teilweise haben Gerüchte um mich kursiert, dass ich den Salzburger EC Red Bull Salzburg verlassen wäre.
Würde gerne auch später noch dazukommen.
Und wir sind in der Serie sogar 3-2 hinten gewesen und mit dem Rücken zur Wand gestanden. Und auswärts in Wien haben wir dieses Spiel absolvieren müssen und Gott sei Dank haben wir das gewonnen. Und das war wieder so eine Situation am Heimweg. Wir haben gedacht, wir fahren noch ein Spiel heim und plötzlich spricht der Pierre Bachet ins Mikrofon im Bus und sagt, so Boys, wir müssen jetzt schlafen, wir suchen uns jetzt ein Hotel, wir übernachten und fahren erst morgen weiter nach Salzburg. Niemand hat irgendein Zahnbürsten, geschweige denn ein Leibel zum Schlafen oder irgendeine Taschen mitgehabt für eine Übernachtung. Und es ist von jetzt auf gleich entschieden worden, wir checken jetzt in ein Hotel ein, weil wir unsere Kräfte schonen müssen fürs Spiel 7, was in Salzburg stattfinden wird, und jetzt müssen wir schlafen gehen. Ja, es ist ein Hotel organisiert worden. Wir sind zu einem Hotel gefahren, haben dort übernachtet, am nächsten Tag richtig fein gefrühstückt, sind in die Halle gefahren, Eistraining absolviert, und so haben wir uns schon ja, 2 Stunden nach dem 6. Spiel vorbereitet auf Spiel 7.
Wie erklären das gestandene Eishockey-Profis, Erwachsene, ihren Partnerinnen, Lebensabschnittsgefährtinnen, Schatz, ich komme jetzt heute nicht nach Hause, Coaches Decision, was gab es da für Reaktionsbandbreite? Kopfschütteln oder, naja, ist halt so?
Teilweise, ja, gemischt, muss ich fast sagen. Im ersten Moment bist du natürlich, boah, was ist da los? Schon wieder so eine Idee. Aber dann, je länger du darüber nachdenkst, denkst du, wir wollen alles machen, um dieses 7. Spiel zu gewinnen. Und vielleicht hat er recht, wenn wir jetzt ins Hotel einchecken und jetzt schon einen Schlaf kriegen und in einem Bett schlafen können und morgen ein super Frühstück und dann erst trainieren. Vielleicht hat er recht in dem, was er sagt und in dem, was er macht. Machen wir das einfach mit. Und natürlich, wenn du das deinem Partner oder deiner Frau erklären musst, die wartet daheim auf dich und du sagst, du, wir übernachten doch noch am Weg von Wien heim irgendwo dazwischen, ist natürlich auch mit einem Fragezeichen immer dabei und dahinter, weil das versteht fast keiner, dass solche Entscheidungen getroffen werden. Aber unterm Strich hat er wieder recht gehabt.
Und natürlich wollte ich gerade sagen, um diese Geschichte dann auch weiterspielen zu können, hatte Pierre Paget recht. Natürlich gab es in Spiel 7 einen 4-1-Sieg. Spiel 7, das von einer anderen Szene überschattet worden ist, nämlich dann im Wessels Check gegen Benoit Graton. Kannst du dich an die Szene noch erinnern und von wo aus du sie verfolgt hast?
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Es war eine unglückliche Situation aus meiner Sicht. Es sind beide sehr körperbetonte Spieler. Sie fahren gerne auf Körper und gerade da war auch kein Kind von Traurigkeit. Der Daniel hat seinen Körper auch nie geschont und ist immer in Sterz reingefahren und hat sich nie gescheut und hat sich immer in Dienste der Mannschaft gestellt. Und bei der Situation hat er ihn einfach gecheckt und das Resultat daraus war, ich glaube, eine Gehirnerschütterung und er hat sogar einen Cut gehabt. Und das war ja eine richtig spielentscheidende Situation damals.
Daniel Welser wurde von manchen Beobachtern in dieser Szene auch immer wieder Absicht unterstellt. Für dich Absicht in dieser Szene vorhanden gewesen oder einfach ein Bang-Bang-Play, wie es im Eishockey Hunderte gibt?
Ich glaube nicht, dass der Daniel so ein Typ ist, der was so ein Foul plant oder absichtlich macht. Jeder, der aus Eishockey spielt, weiß, wie schnell es am Eis zugeht, wie wenig Zeit du für solche Entscheidungen hast. Und du hast eine halbe Sekunde Zeit, check ich den, check ich jetzt nicht. Und da haben sie einfach die Wege gekreuzt und der hat ihn einfach mit der Schulter erwischt. Und ja, es war ein bisschen unglücklich, dass es ausgegangen ist, aber Absicht würde ich den Daniel sicher keine zuschreiben.
Wir nähern uns logischerweise dem Höhepunkt der Ära Red Bull Salzburg, dann auch dem Schlusspunkt der Ära Red Bull Salzburg, natürlich mit einem weiteren Finale. Du warst in deiner Karriere für die Salzburger in jedem Jahr im Finale. Hattest du zwischen Spiel 7, Halbfinale und Spiel 1, Finale auch mal Zeit innezuhalten, zu denken, wow, eigentlich Dauergast im Finale, cool.
Ja, ich habe mir gedacht, Ziel wieder erreicht, ein Finale. 5 Jahre hintereinander im Finale zu sein, ist wirklich was Besonderes. Und dann habe ich gedacht, KAC, keine guten Erinnerungen. Irgendwas muss ich machen, dass der Sieg oder dass das Finale positiv ausgeht und eine sehr gute Erinnerung habe an diese Playoff.
Schon wieder der KAC mit der Vorgeschichte des fahriger agierenden Pierre Pagés, im Wissen, du warst schon Verteidiger, im Wissen, vielleicht fällt ihm wieder was Neues ein. Wie geht man, wie versucht man als Profi in so eine Finalserie zu gehen?
Es war extrem schwierig zu dieser Zeit, die Gedanken nur aufs Eishockey fokussieren, weil abseits sehr viel abgegangen ist. Und es war wirklich eine sehr harte Zeit für mich. Das Gute daran war, dass die Zeit zwischen Spiel 7 im Halbfinale und ersten Finaltag recht kurz war. Und da bleibt dann einfach wenig Zeit zum Überlegen und zum Denken. Deswegen, ich habe es einfach genommen, so wie es ist, und habe mich vorbereitet wie für jedes Finale und habe mich darauf eingestellt, dass es wieder ein richtig heißer Tanz wird.
Das ist auch geworden, eine Serie, die eine unfassbar spannende Dynamik erneut entwickelt hat. Es gab 2 Heimsiege zu Beginn, es folgten 2 Auswärtssiege, Serie ging wirklich hin und her und dann schießt Maxi Klenker in Spiel 5 den KAC in der Overtime zur Serienführung. Kannst du dich an diesen Treffer noch erinnern?
Ja, ich kann mich noch erinnern, dass wir das Spiel in Overtime verloren haben. Ich kann mich aber noch erinnern, dass der Reini Divis sich schwer verletzt hat in diesem Spiel. Und das hat uns fast noch mehr wehgetan zu diesem Zeitpunkt.
Maxi Klenker packt die Peitsche aus, schießt den KAC nach 66 Minuten und 8 Sekunden zum Sieg. Es geht nach Salzburg zurück. Ohne, zwar mit Reinhard Divis, aber im Wissen, dass die Saison für ihn vorbei ist. Wie ging es Thomas Hönnechel auf dieser Busreise?
Ja, also auf der Busreise, da ist noch die Hoffnung bestanden, dass der Reini irgendwie mit Spritzen und mit Tapes oder irgendwie zusammengeflickt wird und Spiel 6 spielen kann. Und dann am nächsten Tag ist eben die Diagnose gekommen, glaube ich, dass der Reini definitiv nicht spielen wird und der Thomas Hönnechel, unser Backup, uns im 6. Spiel ja das Tor hüten wird einfach.
Beschreib Thomas Hönnechel in deiner Wahrnehmung in dieser Phase.
Ja, beim Thomas Hönnechel muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil das ganze Jahr schon für ihn ein sehr hartes Jahr war. Er war als Backup hinterm Reini Divis ein gesetzter Nummer 1 Tormann und der Thomas Hönnechel als 2er Tormann, der ist geschliffen worden das ganze Jahr. Extra Schichten am Eis, extra Tormann-Training am Nachmittag, extra Einheiten in der Kraftkammer und ich kann mich gut erinnern, wie er da einmal am Boden sitzt, das Level komplett verschwitzt, der Schweiß tropft ihm runter, links und rechts. Und ich gehe hin und sage, hey, Hönze, weißt du, eines Tages kommt das alles zurück und für irgendetwas ist das gut. Und ich komme an seinen Blick erinnern, der hat Gott und Gott noch die Augen aufgeregt und hat gesagt, ja, sicher, Dago. Deswegen mache ich es ja. Und dann kommt genau das Spiel 6 und ich weiß, der wird aufgestellt. Und in dem Moment bin ich zu ihm hingegangen, der war schon kassweiß. Natürlich hat man ihm das Jahr, das hat man auch verstanden. Das ganze Jahr wenig gespielt und plötzlich kommst du im wichtigsten Spiel des Jahres ins Tor. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Thomas, kannst du dich erinnern, die ganze Schinderei, das ganze Jahr, was mit dir betrieben worden ist, niemand hätte gedacht, dass du jemals jetzt den Einsatz kriegst und dass du jetzt die Chance hast, das zu zeigen, was du drauf hast. Du hast da nichts vorzuwerfen, du hast extra Schichten geliefert, mehr als jeder andere in der Mannschaft und dir ist das vergönnt, dass du jetzt eine super Partie spielst.
Gibt's eine einfachere Methode, den Respekt von allen 25 plus Kadermitgliedern zu bekommen, als sich ohne Helm als Goalie in Schüsse zu stürzen?
Ich glaube, das war ein Zeichen, dass der wirklich alles dafür tut, um erfolgreich zu sein und das Spiel zu gewinnen. Und da haben wirklich, wirklich alle Spieler und auch die ganze Halle gesehen, der Spieler, der haut sich in jeden Schuss rein, auch wenn er keinen Helm mehr hat. Und das war so prägend und das hat die Mannschaft so gepusht in der Situation, dass es unbeschreiblich war einfach.
Von wo aus hast du diese Sequenz? Thomas Hennekel verliert den Helm, die Klagenfurter spielen munter weiter. Von wo aus hast du die Situation verfolgt und was ist dir währenddessen durch den Kopf gegangen?
Ich glaube, ich bin auf der Bank gesessen und habe nur gesehen, er verliert den Helm und habe gedacht, so, jetzt kommt bald einmal ein Pfiff. Aber dem war nicht so. Ich glaube, das hat noch ein paar Sekunden angedauert und es ist noch ein Schuss gefallen und der ist einfach ohne Helm weiter marschiert, hat einfach die gleiche Bewegung gemacht, als wenn er einen Helm aufgehabt hätte und hat sich ganz normal furchtlos in diesen Schuss geworfen und uns ist jedem der Mund offen geblieben auf der Bank.
Salzburg bestreitet dieses sechste Spiel erfolgreich, gewinnt 5:2 und es geht am 14. April 2011 nach Klagenfurt. Es ist der Ort großer Triumphe. Es ist ein Ort einer ganz schweren Stunde in deiner Karriere. Mit welchen Gefühlen bist du für dieses Spiel 7 nach Klagenfurt gefahren?
Ja, also extrem schon nervös. Wieder Spiel 7 und in Klagenfurt. Ich kann mich noch erinnern, ich habe Schlaftabletten gebraucht am Tag davor. Es war einfach unmöglich einzuschlafen, weil die Bilder im Kopf haben sich abgespielt. Die Nervosität war schon da, der Druck war riesengroß. Es geht um die Meisterschaft. Ohne Schlaftabletten hätte ich noch nicht eingeschlafen. Und da habe ich eine gebraucht, das weiß ich noch, um die Anzahl der Stunden an Schlaf reinzubekommen. Und dann am Tag des Spiels sind wir in die Halle gegangen, Vormittagstraining absolviert. Und Spiel 7 ist immer etwas Besonderes und jeder Trainer will da irgendwie noch einmal eine besondere Ansprache halten, irgendwie die Mannschaft pushen. Und es wäre überraschend gewesen, wenn der Pierre Bachet sich nichts einfallen lassen. Und wie wir zum Spiel kommen, geht die Kabinentür auf und die ganze Kabine ist ausgepflastert mit großen Plakaten und da steht drauf No Doubt. Also kein Zweifel. Und wir gehen rein und schauen und schauen und auf jeden Platz und auf der ganzen Wand und am Plafond und überall um die Zeugwart No Doubt Schilder aufgehängt. Wir gehen alle am Platz und setzen uns nieder und der Bär fängt seine Rede an und sagt, es ist keine Mannschaft in der ganzen Saison, die so viel trainiert hat wie wir. Es ist keine Mannschaft, die so viel investiert hat wie wir. Auf Regeneration, auf Essen, auf Schlafen, auf Trinken, auf allen drum und dran. Wir sind ausgelacht worden, wo wir die Radl mitgenommen haben auf die Auswärtsfahrten, damit wir danach trainieren können, damit wir danach regenerieren können. Es gibt keine Mannschaft in der Liga, die das gleiche Programm durchgezogen hat wie wir. Es gibt keine Mannschaft in der Liga, die so viel Intervalle gefahren ist. Es gibt keine Mannschaft wie wir, die so viel für Fitness investiert hat wie wir. Und deswegen werden wir heute das 7. Spiel gewinnen. Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass wir heute verlieren werden, egal was passiert, egal wie das Spiel verläuft. Mit diesem Mindset möchte ich euch ins 7. Spiel schicken, No Doubt.
Und es gab keine Zweifel dran, dass es ein legendäres Spiel werden würde. Es gibt eine Sequenz im 3. Drittel, die für immer in die österreichische Eishockey-Geschichte eingehen wird oder dazugehört. Du schießt ein Tor, das vermeintliche 3:2, und es wird aberkannt. Warum?
Es war das 3:2 und der Schiedsrichter hat sich das genau angeschaut in der Wiederholung und hat darauf entschieden, dass es darum abseits war. Was für mich heute noch ja fast unverständlich ist, aber zu dem Zeitpunkt war es einfach so und ich habe nicht gewusst, wie knapp es war. Ich habe nicht sagen können, ob ich da mit der Spitze im Torraum war, ob ich da den Torraum behindert habe. Es ist einfach so schnell gegangen. Zu dem Zeitpunkt habe ich nur gewusst, das Tor ist aberkannt, es zählt nicht, du musst noch einen schießen.
Was war deine erste Reaktion, als du die Fernsehbilder dann, oder schaut man sich Fernsehbilder von so einem Spiel dann im Nachhinein auch an? Und wenn ja, was war deine erste Reaktion, als du die Szene gesehen hast?
Ja, verdammt harte Pille zu schlucken, habe ich gedacht, puh. Es ist eh so knapp runtergegangen. Wie oft kriegst du die Chance? Wie oft schierst du das Tor? Wie oft kommst du in die Position? Und dann wird es aberkannt auch noch, obwohl es aus meiner Sicht regulär war. War wirklich keine leichte Zeit und keine leichte Phase. Also da haben sich Sachen im Kopf abgespielt, die wirklich schwer zu verkraften sind.
Die Poesie dieser Finalserie hat natürlich dann auch beinhaltet, dass der Game-Winner, der da in Regulation aberkannt wird, dann aber tatsächlich fehlt, dass der Klagenfurter in Spiel 7 auf Klagenfurter Eis den Titel für Red Bull Salzburg besiegelt. Führ mich mal durch diese Sequenz. Wir befinden uns in Overtime Minute 3.
Ja, es war ein ganz normaler Wechsel, ein Angriff. Wir haben Scheibenbesitz gehabt, wir haben rotiert, versucht, Verwirrung reinzubringen in die gegnerische Mannschaft. Und irgendwie ist dann der André Lacroze zum Schuss gekommen und trifft mich genau vorm Tor. Und ich kann den Puck zwischen meinen Beinen abfälschen, hoch sogar noch über den Schoner vom Andy Chiodo. Und plötzlich brechen alle Dämme. Das Tor zählt. Ich schaue den Schiedsrichter noch einmal an. Ja, der Jubel war nicht so groß, weil in Klagenfurt war. Aber die Salzburger Fans auf der anderen Seite haben gejubelt und plötzlich kommt gleich der Matthias Tratnik und reißt mit zur Bande. Und dann strömen wieder alle Spieler aufs Eis und feiern den Sieg.
Jetzt hast du viele entscheidende Tore geschossen und die Außenbetrachtung wäre wahrscheinlich Game-Winner in einem Finale Spiel 7 in der Overtime. Besser geht's nicht. Wo rangiert dieses Tor in deiner persönlichen Wahrnehmung?
Das ist natürlich der prägendste Moment in meiner Karriere, weil als kleines Kind, immer wenn du spielst oder ein Match machst oder alleine mit den Inlinern auf der Straße spielst oder am Teich, du redest und kommentierst das Spiel selber, oder ich habe das halt hunderte Male gemacht, Spiel 7, Playoff Finals, und wer schießt das Tor? Tommy Koch, die Entscheidung und holt die Meistertitel. Und plötzlich wird dieser spielerische Gedanke als Kind wirklich einmal Wahrheit. Und du erzielst das Tor in einer Overtime auch noch, in einem alles entscheidenden Spiel. Dieser Moment ist sicher der prägendste Moment in meiner ganzen Karriere.
Jetzt war die ganze Finalserie und eigentlich auch schon die Playoffs davon überschattet, überlagert, dass, oder es gab ein nicht abreißendes Gerücht. Thomas Koch und der KAC wären sich schon wieder einig. Wie bist du mit diesen Gerüchten, um das mal voranzustellen, umgegangen?
Es war natürlich nicht leicht, weil ich bin fast jeden Tag damit konfrontiert worden. Hast du schon unterschrieben in Klagenfurt? Du hast ja schon unterschrieben in Klagenfurt. Die Zeitungen haben berichtet. Überall bei einem Interview war das die letzte Frage und immer wieder und immer wieder. Und dann hat es mich ein bisschen genervt mit der Zeit, weil immer...
Ein bisschen genervt ist wahrscheinlich eine ziemliche Untertreibung.
diesen Fragen standzuhalten. Aber es war so, dass ich nicht unterschrieben gehabt habe zu dem Zeitpunkt.
Das ist die Geschichte oder der Narrativ, der sich dann auch irgendwie fortgepflanzt hatte, dass es schon eine Unterschrift gäbe. Bedeutet, diese Unterschrift gab es während der noch laufenden Finalserie nicht?
Nein, die hat es wirklich nicht gegeben. Und das stimmt auch, das ist die Wahrheit. Ich habe zu dem Zeitpunkt nie beim KAC unterschrieben gehabt. Und aus einem guten Grund da, weil ich gewusst habe, wenn das der Fall ist, dann passiert einfach zu viel und der Druck wird zu groß. Deswegen habe ich meine Unterschrift nie vor dem Ende der Saison aufgehört.
Gab es im Vorfeld Kontakt oder eine Zusage oder war das alles quasi nach der Saison?
Es stimmt. Es waren viele Verhandlungen und Gespräche im Laufe dieser Saison. Und unterschrieben habe ich nicht, aber eine mündliche Zusage hat es damals gegeben.
Nimmt einen jetzt in diesem Fall auch kein Wunder, denn du bist für die produktivste Ära beziehungsweise auch die erfolgreichste Ära von Red Bull Salzburg verantwortlich, dass natürlich deine Zahlen, den Erfolg, den du gebracht hast, Begehrlichkeiten wecken. Wenn wir jetzt auf diese Karriere, auf diese 5 Jahre in Salzburg zurückblicken, was bleibt für dich über?
Eine extrem erfolgreiche Zeit, tolle Erinnerungen mit tollen Spielern, extrem viel Spaß und Gaude. Natürlich, wenn man gewinnt, macht es natürlich immer Spaß. Aber auch teilweise Erinnerungen an sehr harte, unangenehme Zeiten, die dazugehören bei jeder Phase. Aber es überwiegt natürlich 5 Jahre, 4-mal oder 5-mal im Finale, 4 Meistertitel, ein Salut-Cup-Champion, ein Continental-Cup-Champion. Und das als Kapitän war natürlich sehr erfreulich.
Wenn ich dir noch eine Information vorlege, die du kommentieren sollst, nämlich, dass du bei all den Kalibern, die Salzburg über deine Red Bull-Jahre im Kader hatte, wenn man bedenkt, dass du in all diesen Jahren immer Topscorer warst, was bedeutet das für dich?
Ja, natürlich sehr schön, weil es waren wirklich sehr viele gute Spieler immer in der Mannschaft und ich habe auch das Vertrauen gekriegt von den Trainern, diese Rolle zu übernehmen als ja, Nummer 1 Center und produzieren und Spieler in Szene zu setzen. Und habe das auch natürlich genossen, weil es auch funktioniert hat und aufgegangen ist. Und Gott sei Dank hat es auch funktioniert. Es ist nicht immer so, dass wirklich 5 Jahre hintereinander Topscorer bist von einer Mannschaft. Aber war natürlich eine sehr erfolgreiche Zeit und an die erinnert man sich immer gern zurück.
Das Kapitel Red Bull Salzburg, somit besprochen, Folge 4 vom Thomas Koch Spezial bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, neigt sich dem Ende zu, aber es ist noch nicht genug der Spezialfolgen. 2 weitere erwarten uns noch, 2 Folgen, die im Doppel heute in 2 Wochen erscheinen werden. Einstweilen ein Danke und bis bald, bis nächste Woche bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Gerne mehr davon.